Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich bin Andreas Petka. Ja, vielleicht ein bisschen zu meiner Person. Also das hier vorne ist meine Frau Olga. Ich habe schon gehört, jemand hat sich schon als Olga hier vorgestellt. Ich sehe die gerade nicht. Ihr habt viele Olgas hier? Super, das freut mich. Also meine Frau ist auch Olga, die gehört jetzt mit zu den Olgas hier. Eigentlich ist ihr Name sehr selten vertreten, zumindest bei uns so in der Umgebung. Ja, in der Gemeinde haben wir viele Olgas. Sie beneint das gerade, also muss ich auch richtig stellen. Ja, also woher, so vielleicht ein bisschen zu meiner Person. Wir haben vier Kinder, wohnen auch in Augustdorf. Ich bin einer von den vier Jugendleitern. Mit unserer wunderbaren Jugend dürfen wir dem Herrn dienen und wir freuen uns immer darauf. Und ich sage mal, das ist eine Beziehung, gegenseitige Beziehung. Ja, wenn ich mal zu Jugendstunden komme und dann hat man wirklich nicht immer viel zu sagen und dann merkt man aber, dass der Herr einfach die Jugend dazu nutzt, einen selbst zu erbauen und dann andersrum halt genauso. Und das ist was Wunderbares, wenn wir halt einander dienen dürfen. Ja, Arthur und ich, wir kennen uns schon ziemlich lange. In unserer ganzen Jugendzeit waren wir in einem Freundeskreis. Wir haben vieles gemeinsam erlebt. Ich habe auch Arthur gesagt, der sagt, ja, dürfen wir die Predigt dann nachher online stellen? Ich sage, du, ich würde eigentlich gerne einiges von dir erzählen. Das musst du nachher schauen. Er sagt, ja, das kann ich ja nachher rausschneiden. Aber das überlasse ich Arthur selbst. Ja, wir sind in einem Freundeskreis von, ich glaube, 15 Jungs gewesen, also ziemlich viele Jungs gemeinsam. Arthur und ich hatten da eine etwas engere Beziehung. Er war bei uns auch dann Trauzeuge gewesen, stand dann an mir an der Seite, als ich meiner Frau das Ja sagen durfte, hat er mich dann nochmal unterstützt. Und jetzt darf ich hier mit euch stehen und vor euch stehen und einfach ein wenig gemeinsam aus Gottes Wort etwas betrachten. Das Thema des Vertrauens, ich glaube, das liegt uns allen ziemlich nahe. Und wenn wir uns jemandem anvertrauen, dann öffnen wir uns ja ihm. Und wir sind bereit, in diese Beziehung zu gehen und machen uns damit ja auch ein Stück weit verletzlich, angreifbar. Und das ist ja oft der Grund, warum man vielleicht sein Vertrauen nicht sofort jedem irgendwie weitergibt. Der David sagt in seinem Psalm 62, Vers 2, sagt er, nur auf Gott wartet still meine Seele. Von ihm kommt meine Rettung. Der König David hat eine Riesenarmee gehabt. Der hat zig Berater gehabt. Aber er sagt, nur auf Gott wartet still meine Seele. Nicht auf meine Berater, nicht auf diejenigen, meine Armeeführer, sondern sein ganzes Vertrauen war auf Gott. Wisst ihr? Oft haben wir vielleicht ein gutes Umfeld mit vielen Beziehungen zu allen möglichen Richtungen. Wir kennen Heizungsbauer, wir kennen Elektriker, wir kennen Maurer. Wenn es handwerklich dran sein muss, dann haben wir alle da. Und vielleicht hast du Beziehungen in einem ganz anderen Umfeld. Und du weißt genau, wenn du ein Problem hast, dann kannst du dich an die Person wenden und du bekommst Hilfe. Der David sagt aber nein, ich will nur auf Gott mein Vertrauen lenken. Dieses Vertrauen, das haben wir jetzt ja in den Beispielen mitgekriegt, ja, über die Gladys Edwards oder die einfach das Vertrauen auf Gott gestellt hat, das gehört etwas so zu unserem Grundbedürfnis. Wir wollen uns jemand anvertrauen. Wir wollen nicht allein den Weg gehen. Wir wollen nicht alleine sein. Wir wollen uns jemand öffnen. Wir brauchen ein Gegenüber. Wir brauchen jemand, der uns vielleicht auch spiegelt. Der uns hilft, der uns unterstützt. Und andersrum dürfen wir auch unterstützen. Mir ist ein Beispiel aus unserem Leben eingefallen. Unser erster Sohn, der ist mit der 28. Schwangerschaftswoche geboren. Also etwas zu früh. Ja, wie war das für uns damals? Wir waren damals noch ziemlich jung. Ich war damals 21 Jahre. Meine Frau war noch 20, Entschuldigung. Männer und Zahlen, ne? Hochzeitsdatum, das muss man wissen, ne? Aber, und wie war das damals? Und jetzt habe ich es ins Krankenhaus gebracht mit Vorwehen, 28 Schwangerschaftswoche, das erste Kind, überhaupt keine Ahnung. Ja, was macht man denn da? Auf die Ärzte verlassen, ja, die Ärzte haben sofort diese Lungenreifespritzen reingehauen, eine nach der anderen, falls es zur Geburt kommen sollte, weil die Lunge ja noch gar nicht entwickelt war. Und ich bin dann alleine nach Hause gefahren und habe gebetet und sage, ja, was soll ich jetzt beten? Soll ich beten, lass das Kind noch 12 Wochen im Leib der Mutter sein oder was soll ich beten? Und da habe ich von dem Herrn so eine Ruhe gekriegt, nein, das betest du nicht. Und dann habe ich die Ruhe gekriegt, aber wenn es dazu kommen soll, dass das Kind geboren wird, dann bitte auf natürlichem Weg, kein Kaiserschnitt oder so. Irgendwie war mir das so eine Last. Und dazu hatte ich das okay vom Herrn. Versteht ihr? Jetzt hat man ein Vertrauen auf Gott und man würde am liebsten sagen, ich will, dass es ja komplett bis zu der letzten Schwangerschaftswoche im Bauch bleibt, sich komplett entwickelt, die Lunge ist ja noch nicht mal fertig. Aber irgendwie hatte ich die Ruhe im Herrn zu sagen, nein, bete nur dafür. Und ich habe dafür gebetet und die Geburt war eine Wundergeburt. Ja, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es war wirklich, Gott hat so viel Gnade geschenkt. Da ist ein Kind in der 28. Schwangerschaft geboren und es ist auf der Fruchtblase geboren. Versteht ihr, was das bedeutet? Wie eingebettet. so wunderbar weich, weil 28. Woche, das ist nichts, das ist so klein, 31 Zentimeter, 28 oder 31, 37, ich sage ja, Daten muss ich bei meiner Frau fragen. Aber da hat Gott zugelassen und das Kind ist auf wunderbare Art und Weise geboren. Und er hat sogar geschrien, so, und dann natürlich sofort eingepackt in das Brutkästchen und da war noch sofort weg. Und wir haben einfach gestaunt über Gott. 4 Tage Beatmung, nach 4 Tagen hat er geatmet, selbstständig, ohne Sauerstoff. Weil wenn die zu viel Sauerstoff kriegen, geht das ja auf die Augen. Und dann wird das schlecht für die Netzhaut, da kriegen sie Augenprobleme, kriegen die Kinder. Und mein Sohn ist heute 15 Jahre, fängt nächstes Jahr, jetzt im halben Jahr fängt eine Ausbildung an. Preist den Herrn. Wisst ihr, das ist, wenn wir Gott vertrauen. Und dann löst er unsere Probleme nicht so, wie wir es wollen. Ja, ich wollte ja am liebsten das, aber sagt nein. Ich löse das auf meine Art. Und vielleicht habe ich das erlebt und ich habe dieses Zeugnis in Pakistan erzählt, als ich 2011 in Pakistan war, die haben mich mit solchen Augen angeguckt. Wir waren ganz auf dem Land, wirklich ein Leben wie vor 500 Jahren. Und dann erzähle ich das den Frauen, die gerade vom Feld kommen, da waren fast nur Frauen, ein paar Männer, etwas kleinerer Saal in dieser Größe. Und ich erzähle denen das, für die war das komplett unverständlich. Ein Kind in der 28. Woche geboren. Ja, welche Möglichkeiten haben die denn da in Pakistan, wo wir da waren, im Feld? Ja, nicht solche, die wir haben. Kein schöner Blutkasten. Aber preis den Herrn. Auch da durfte ich das erzählen. Ich habe so oft gemerkt, wie Gott dieses Zeugnis in meinem Leben zugelassen hat, damit ich ihn groß mache. Und das ist, wenn wir Gott vertrauen, dann dürfen wir ihn groß machen. Wir wollen zum Bibeltext kommen. Markus Kapitel 2 von Vers 1 bis 12. Das ist ein längerer Abschnitt und ich würde gerne mit euch einmal kurz lesen, dass wir in den Kontext dieser Geschichte gehen. Was ist da passiert? Jesus war in Kapernaum, das ist eine Stadt in Israel, und dort hat er gepredigt, Menschen geheilt. Er war in der Umgebung von Galiläa. Galiläa war damals eine Ortsbezeichnung, das ungefähr ein Drittel von ganz Israel einnahm. Und dort war Jesus in Kapernaum. Und hier heißt es in Markus Kapitel 2 von Vers 1 bis 12. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Also er war in Galiläa unterwegs, kommt jetzt zurück nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war. Auch nicht draußen vor der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem es sie aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welchem der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen: Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, der Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: So etwas haben wir noch nie gesehen. Ein Wunder der Bibel, was uns hier beschreibt, was Jesus gemacht hat. Und ich möchte ein wenig mit euch kurz in diesen Kontext der Geschichte hineingehen. Der erste Punkt, den ich mit euch aus diesem Bibeltext nehmen möchte, ist: Hier haben Männer ein Vertrauen auf Jesus gehabt. Was wussten sie von Jesus? Was war ihnen bekannt von Jesus? Und die Bibel sagt uns, dass Jesus in Galiläa einiges heilt. Er war in einer Synagoge, dort hatte er einen Besessenen geheilt. Er hat unterschiedliche Wunder gemacht. Er hat die Schwiegermutter von Petrus geheilt. Viele Menschen sind zu ihm gekommen. Es heißt ganz Galiläa, ja, Jesus verkündigte in den Synagogen ganz Galiläa, in Markus Kapitel 1 davor, vertrieb Jesus Dämonen, heilte Menschen. Also Jesus wurde eine Persönlichkeit, die Menschen merkten, wenn wir ihm etwas anvertrauen, wenn wir ihm etwas sagen, hier ist unsere Problemstellung, dann hat der Jesus auch immer eine Lösung parat. Und diese Lösung, sie war die Heilung auf der Art, wie Jesus eben nun heilte. Vollkommen und ganz. Jesus heilte einen Aussätzigen und der konnte nicht an sich halten und rannte los und verkündigte in ganz Galiläa, was da passiert ist mit ihm. Dass er gesund geworden ist, dass er heile war. Und die Konsequenz dessen war, dass egal wo Jesus war, immer eine Traube von Menschen um ihn herum war. Und jetzt kam der Herr Jesus in sein Haus hinein und in diesem Haus sind ganz viele Menschen und drumherum sind ganz viele Menschen. Überall sind Menschen. Und von irgendwo kommen 4 Leute mit einem Gelähmten angelaufen. gegangen. Ich weiß nicht, wie lange sie ihn geschleppt haben. Ich weiß nicht, wie lange sie ihn getragen haben. Aber sie hatten ein Vertrauen mit einer Wahrscheinlichkeit. Wie hoch war, was meint ihr, wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus ihn heilte bei den Leuten? Was haben sie sich gedacht? Da waren vier Männer, die haben einen Gelebten gesehen und haben gesagt, wir nehmen den mal mit, 30%. Ich gebe 30%. Der andere sagt, ja komm, 25. Ja, übertreibt man nicht. Wer ist schon Jesus? Guck mal, wie viele Propheten es hier gibt. Alle fühlen sich wichtig. Der andere sagt, komm, 50. Ja, los. Der eine 25, der andere 40, der andere 50, 60%. Vielleicht Mitte 50%, wir tragen ihn. Meint ihr, die sind so losgegangen? 100%, Amen. Genau so muss es gewesen sein. Die hatten 100% Sicherheit. Die haben gesagt, wenn wir den jetzt dahin tragen, dann wird er gesund. Diese Sicherheit, die haben wir. Und deswegen nehmen wir jetzt die Last des Gelähmten und wir bringen den Gelähmten zu Jesus. Und vielleicht hat sich der Gelähmte gesagt, voll peinlich. Dann bin ich wieder voll im Mittelpunkt. Lass das doch. Ich bin mit meiner Lebenssituation einverstanden. Vielleicht. Vielleicht hat er auch gesagt, danke, dass ihr es macht. Wir wissen es nicht. Aber die Bibel sagt uns, wir werden später darauf kommen, und Jesus sah ihren Glauben. Das heißt, die Männer sind losgezogen mit einer Gewissheit, die unerschütterlich war. Und als sie dort ankamen, bei Jesus, in dem Umfeld, wo die Menschen standen, was tat der Herr Jesus? Ist er rausgekommen? Er ist drin geblieben. Er hat dort verkündigt. Die Bibel sagt, wir haben es gelesen, und er verkündigte. Also die Männer hatten ein Vertrauen und haben gesagt, das geht nicht. Wenn Jesus da drin ist, dann müssen wir da rein. No way. Es gibt nichts, keine Schranke. Treppe hoch. Dort ist das Dach. Das Dach. Was machen die? Was machen die mit dem Dach? Die reißen es auf. Was soll das? Radikale. Würden wir scheinen, oder? Was machen die da? Ihr könnt doch nicht einfach ein Dach aufdecken, wie ist ja alttestamentlich, wie war das denn? Wenn du einem Auge um Auge, Zahn um Zahn, ne? Also wenn du das Dach jetzt aufreißt, dann musst du es auch wieder zudecken. Das ist die Konsequenz für die Leute gewesen. Sie wussten jetzt, wenn ich das jetzt aufmache, dann habe ich nachher die Arbeit. Aber das war ihnen der Mann wert, der Gelähmte. Das war es wert und weil sie mit 100% gegangen sind, wussten sie, das wird sich lohnen. Das, was wir jetzt machen, das lohnt sich. Sie riesen, haben das Dach aufgerissen und brachten ihn runter zu Jesus. Das Vertrauen der Männer, ist das nicht vorbildlich gewesen? Und heute darfst du jemand sein, der vielleicht das Vertrauen hat, nicht für dich, aber vielleicht für deinen Nachbarn, für deine Kinder, für deine Freunde. Und du musst nicht alleine tragen. Ihr seid eine Gemeinde, wir sind eine Jugend. Wir dürfen lernen, Lasten zu tragen. Und dazu ruft uns die Bibel auf, dass wir Lasten tragen, helfen, Lasten tragen, sie zu Jesus zu bringen. Und an einem Laken, vier Personen, ein Mann, stellt euch vor, es wären 8 Personen. Wäre leichter, die Last zu tragen, oder? Wir dürfen Lasten tragen. Wir dürfen aber auch Lasten abgeben. Das ist das Wunderbare. In dem Vertrauen auf Jesus, mit der hundertprozentigen Sicherheit, dass er unsere Last annehmen wird, dürfen wir Lasten tragen vor Jesus und Arbeit und Mühe nicht scheuen. Denn Gottes Segen liegt darauf bereit. Sie scheuten nicht die Arbeit, sie haben es aufgerissen, sie haben es darauf gemacht. Weil sie ein Vertrauen zu Jesus gewonnen hatten, das unerschütterlich war. Weil Jesus sein Wort in der Tat immer bewiesen hat. Sein Wort und seine Tat waren immer übereingestimmt. Also sie passten immer zu 100% überein. Und das brachte das große Vertrauen bei den Männern, dass sie ihn Jesus anbefehlen durften. Dieses biblische Prinzip finden wir immer wieder. Selbst im Joel, im alten Bund, sagt der Prophet Joel, in Kapitel 3, Vers 5, wer den Namen des Herrn anrufen wird, was passiert dann? Der kann gerettet werden. Ne? Der soll gerettet werden. Arthur schüttelt den Kopf und wir hören soll. Dankeschön. Wir reden oft in dieser Wahrscheinlichkeit. Ja, man könnte. Wir wollen uns nicht festlegen. Aber die Bibel legt sich fest. Und das ist das Wunderbare. Joel sagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Hier kommen wieder die 100%. Der soll gerettet werden, nicht der kann gerettet werden. Und das ist das, warum wir dem Herrn Jesus anvertrauen dürfen. Und Jesus sagt in Matthäus Kapitel 7, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Die Bedingung ist das Bitten. Die Verheißung folgt der Bedingung. Und das ist der Herr Jesus, das macht er mit uns. Er erwartet von uns. Er schreit quasi danach, dass wir uns ihm anbefehlen. Ich vergleiche das gerne mit Handwerkern. Wer hat eine Heizung zu Hause? Ja, jetzt wäre es schlecht ohne Heizung, oder? Da wäre ein bisschen anders uns gegangen. Wer hat schon mal eine kaputte Heizung gehabt, die nicht funktioniert hat? Wen habt ihr angerufen? Vermieter, Heizungsbauer. Ist der Heizungsbauer gekommen? Boah, wow, super zuverlässiger Heizungsbauer. Habt ihr schon mal erlebt, dass die nicht kommen? Auch. Ich habe jetzt einen Arbeitskollegen, der hat jetzt bei sich zu Hause, der kam zu mir, boah, Andreas, kann ich, krank. Ich sag, was ist los? Ja, du, 15 Grad zu Hause, Heizungsbauer kommt nicht, so kalt. Ich sage, ja, schlecht, wenn man sich nicht darauf verlassen kann. Wenn man in Not ist, dann, so, jetzt stellt euch mal vor, der Heizungsbauer würde genau anders machen. Er würde überall an die Tür klingeln und sagen, hallo, liebe Leute, schön, dass ihr eine Heizung habt. Wenn ihr ein Problem habt, ruft mich an, ich bin sofort da. Die Bibel sagt, das würde kein Heizungsbauer machen, das ist Selbstmord. Der kann sein Wort gar nicht halten. Der hat ja schon das Problem, ohne dass man überhaupt mit ihm spricht, dass er dem nicht nachkommt. Weil, was soll man machen? Augustdorf, ungefähr 9000 Einwohner. Wenn bei allen irgendwo eine Heizung verbaut ist, wir haben, ich glaube, 3 Heizungsbauer bei uns in Augustdorf, ja, die sind chronisch überlastet. Da wird keiner rumlaufen und sagen, ja, bitteschön, versteht ihr? Aber das macht der Herr Jesus. Er macht genau das, was wir niemals tun würden. Wir würden uns ja keine Last ans Bein binden, die wir nicht einhalten, weil wir wüssten ja, ich kann das dem sowieso nicht gerecht werden. Schaffe ich gar nicht. Ich habe viel zu begrenzte Kapazitäten und Ressourcen, funktioniert nicht. Aber der Herr Jesus, genau das sagt er. Er sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Die Erwartungshaltung, die bei uns dadurch entsteht, ist ja riesig, die ist ja immens. Was erzeugt denn der Herr Jesus mit solchen Sprüchen, wenn er sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid? Ich will euch erquicken, unabhängig von Raum und Zeit, weil ich allgegenwärtig bin, habe ich die Möglichkeit, die niemand anders hat, Erquickung zu geben, dem, der ruft. Und das ist der Unterschied zwischen dem Herrn Jesus und einem Heizungsbauer oder einem Elektriker oder einem Maurer oder einem Automechaniker. Spielt gar keine Rolle. Er hat unbegrenzte Ressourcen, er hat unbegrenzte Möglichkeiten. In ihm, sagt uns im Kolosser, ist alles geschaffen, was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Weil Jesus zu jeder Zeit, zeitunabhängig, überall bei uns und bei dir sein kann, kann er dieses Versprechen einhalten. Und sein Wort und seine Tat stimmen immer überein. Das werden wir in unserem Leben feststellen. Und das baut Vertrauen auf. Darauf ist Vertrauen gegründet. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das ist die Verheißung. Und das ist das, wonach wir suchen, oder? Eine Ruhe, die inwendig in uns sich breit macht, die uns niemand anders geben kann. Eine Sicherheit, schönes Gefühl. Heizung läuft nicht, unten ist der Heizungsmonteur. Und ich bin ruhig, oder? Genau das will der Jesus mit uns erreichen. Ich habe ein Problem, aber ich gebe es dem Herrn Jesus ab und ich werde ruhig. Das Problem ist nicht immer sofort gelöst, aber es ist abgegeben, versteht ihr? Es ist positioniert, da arbeitet jemand dran. Ich habe Arthur schon gesagt, ich weiß gar nicht, wie lange ihr braucht. Also wenn ihr sagt, schweig, sei still, dann muss ich mich setzen. Hat der Herr Jesus nämlich auch gesagt, zum Wasser, und das Wasser wurde ruhig. Und dann kommt der Herr Jesus und heilt. Wisst ihr, was ich an dieser Geschichte so interessant finde, ist, wie er heilt. Jetzt reißen sie das Dach auf, lassen den Mann dort runter und denken, wow, gleich springt er raus. Vielleicht, oder irgendwie so, weil die kannten ja, wenn die Kranken zu Jesus kommen, dann heilt er. Jetzt lassen sie ihn runter und was passiert? Als Jesus aber ihren Glauben sah, im 5. Vers, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Vielleicht stand die da oben, Jesus, der soll gehen. Warum Sünde? Der soll doch einfach gehen. Deswegen, wir wollen doch nicht zurückschleppen. Oder? Vielleicht haben die so gedacht. Also wie gesagt, alles Fantasie. Aber Jesus, er sieht das Kernproblem des Mannes. Er sieht über seine Lähmung hinaus. Und wir sind ja so, wir fokussieren uns auf das Äußere und wir werten so die Dinge. Die Bibel sagt uns, der Mensch sieht das vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz. Und der Jesus sieht in das Herz des Mannes. Und er sieht dort ein viel, viel größeres Problem als das, dass er gelähmt war. Er sieht dort die echte Not in seiner Seele. Und er schaut ihn an und sagt, Sohn. Er nennt ihn Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Und das verstehen die Pharisäer und Schriftgelehrten drumherum überhaupt nicht. Für sie ist es Blasphemie, Gotteslästerung. Was tut er da? Nur Gott allein kann Sünde vergeben. Und Jesus schaut diesen Mann an und sagt, was ist leichter? Sünden zu vergeben? Oder sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh. Aber damit ihr seht, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und dann? Alles wird funktioniert, die Muskeln, die Fasern, alles was in uns ist, die ganze DNA, sie wird die Zellen, sie aktiviert, die werden aktiviert. Versteht ihr, was da passiert innerlich? Wenn ein Wunder bei Gott passiert, dann passiert es nicht einfach so. Dann wird jede Zelle, alles, woraus wir sind, wird auf einmal gangbar gemacht. In einem Moment. Weil Gottes Wort, weil Jesu Wort Einfluss hat auf unsere DNA, auf unsere Zellen und auf jedes Atom. Weil er, haben wir gehört aus Kolosser, in ihm ist alles geschaffen. Und wenn er spricht, dann wird sich gar nichts dagegen stellen. Und auf einmal steht er auf, nimmt sein Bett und geht. Das Vertrauen, das die Männer hier in den Herrn Jesus hineingelegt haben, wird erhört, aber auf doppelte Art und Weise. Sie sind nicht gegangen, wahrscheinlich mit der Gewissheit, der Mann hat so viele Sünden. Sie haben ihn mitgenommen, weil er nicht gehen konnte. Aber Jesus tut viel mehr als das, was er anvertraut worden ist. Es reichte nicht, ihn nur zu heilen körperlich. Jesus wollte ihn auch seelisch heilen. Die Bibel sagt uns, und er verkündigte das Wort. Er sprach das Wort. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, Sünder zur Buße zu rufen. Das ist das Kernproblem der Menschheit. Das ist unser Kernproblem. Und dieses Vertrauen setzt der Herr Jesus, oder er sieht dieses Vertrauen und er nutzt es. Er nutzt es, noch mehr zu tun. Das ist Gnade bei Gott. Er gibt nicht nur ein wenig, er gibt noch mehr. Wisst ihr, wenn wir über diese Gnade nachdenken, dann ist das diese wunderbare, ich mag dieses Beispiel einfach, ich habe das in der Jugend auch schon gesagt, für mich ist das so, dieses Gnadenverständnis wieder so groß. Wer hat schon mal Schulden gehabt? Also ich auf jeden Fall, noch eine ganze Menge bei der Sparkasse auch. So, jetzt stell dir vor, die Sparkasse kommt und sagt, Mensch, Andreas und Holger, wir würden euch gerne mal als Ehepaar einladen, wir sind eine barmherzige Sparkasse, ja, jetzt haben wir mal 200.000 Euro Schulden und jetzt ist die weg. Da würden wir sagen, wow, das ist gut, ne? Keine Last und kein Geld mehr, was man immer in der Sparkasse abgeben muss. Wir würden uns richtig freuen. Das würde die Sparkasse machen. Und die Volksbank würde sagen, bei mir hast du auch 200.000 Schulden. Das wäre 400, das wäre echt mies, ne? Also bei der Volksbank habe ich auch 200.000 Schulden. Und die Volksbank sagt, wir sind aber gnädig. Das heißt, wir erlassen dir deine 200.000 Euro Schulden und wir geben dir nochmal 200 on top, weil du bei uns Schulden hattest. Alle wechseln jetzt zur Volksbank. Aber das tut der Herr Jesus mit uns. Er vergibt nicht nur. Nach der Vergebung beschenkt er. Und er schenkt das ewige Leben. Und wir werden Kinder des Höchsten. Wir bekommen die Verheißung des Wortes und werden Kinder des Höchsten genannt. Und das ist Gnade. Gnade vergibt und beschenkt. Und das ist unser Herr Jesus. Der Mann wird runtergelassen als Krüppel mit Sündenschuld. Die Männer wollten ja nur, dass er geheilt wird. Und dann kommt die Vergebung der Sünden dazu. Und er kommt mit Ruhe im Herzen, körperlich, unversehrt. Also ich stelle mir vor, der muss gewesen sein wie ein Neugeborener, außer dass er schon laufen kann. Also perfekt, einfach 100%, 200 Kilometer joggen, kein Problem. Weil Jesus heilt wunderbar und er heilt ganzheitlich. Und das sagt das Wort, wisst ihr, das sagt nicht ich. Das ist Jesus sein Fokus. Ich will Sünder zur Umkehr rufen. Und das sagt die Bibel auch. Das ist auch unser Aufruf, das Evangelium in die Welt hinauszubringen, weil das Evangelium nachhaltig verändert. Und das soll der dritte Punkt sein. Ja? Jesu Art zu heilen, das war der zweite Punkt. Und jetzt der dritte Punkt ist, und wenn dann der Jesus heilt, dann heilt er wirklich nachhaltig. Nachhaltig so aktuell, ein bisschen kaputter Begriff. Ja, muss alles nachhaltig sein. Aber der Jesus hat Nachhaltigkeit in ganz anderen Dimensionen, die er dort verwendet. Wer von uns kann Geige spielen, so wie gerade hier die Mädels gespielt haben? Ich auch nicht. Wenn ich spielen würde, ne, würde ich auch laufen. Ein Mann sagte mal, das ist so eine kleine Anekdote am Rand, wurde operiert an seinen Fingern und dann sagte er zu seinem Arzt, kann ich danach Geige spielen? Ja, danach können Sie Geige spielen. Boah, sagt er, das ist super, weil vorher konnte ich es nicht. Und mir ist dieses Beispiel eingefallen, ich sage euch warum. Weil genau das der Herr Jesus mit uns macht. Wer von uns kann denn immer vergeben so leicht? In der Zeit ohne den Herrn Jesus, vielleicht in der Zeit, wo du ohne den Herrn Jesus gelebt hast, war es dir so leicht zu vergeben. Und wenn du den Herrn Jesus noch nicht in deinem Leben hast, fällt es dir leicht zu vergeben. Oh, richtig schwer, vor allen Dingen noch, wenn wir im Recht waren oder sind. dann erhebt sich ja alles in uns. Dann wollen wir doch nicht vergeben. Dann soll er sich bei mir entschuldigen. Ich habe ja schließlich recht. Die Vergebungsbereitschaft ist etwas, was natürlich nicht in uns liegt. Aber der Herr Jesus fängt an, uns zu verändern. Auf einmal können wir vergeben. Wir können Menschen lieben, die wir vorher nicht lieben konnten. Hä? Woher kommt das? Das ist wie mit dem Geigespiel. Auf einmal können wir Dinge, die wir vorher nicht konnten. Wenn Jesus heilt, dann verändert er unser Wesen. Die Bibel sagt uns, ihr werdet eine neue Kreatur. Ihr werdet verändert werden. Die Bibel sagt uns, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit ist der Jesus. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie wird euch frei machen von euch selbst. Was ist die Wahrheit? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es geht auch hier wieder um den Herrn Jesus. Er heilt mit Worten der Wahrheit, die in uns gesät werden und eine Veränderung von innen nach außen. Und auf einmal verwandeln wir uns. Verwandeln? Hört sich mystisch an, oder? Aber wir werden andere Menschen. Wir können auf einmal vergeben. Paulus fängt an, wirre Worte zu reden. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Was bist du, suizidgefährdet, Paulus? Bist du, was ist mit dir passiert? Hallo? Der Paulus hat den Wert in Christus für sich vollkommen wahrgemacht. Hatte der Paulus das sagen können, als er neben dem Stephanus stand und dieser gesteinigt wurde und es gefiel ihm, hieß es, als der Stephanus gesteinigt wurde. Stephanus, ein Diakon in der jerusalemischen Gemeinde, der aufgrund seines Dienstes aus der Stadt rausgezogen worden ist. Und jetzt passt mal auf, was auch der Stephanus. Jetzt steht der Paulus da. Man sieht, wie der Stephanus gesteinigt wird und er freut sich in seinem Herzen. Hier wird einer gesteinigt. Blasphemie. Er lästert Gott. Und er wird gesteinigt, der Stephanus. Und was tut der Stephanus? Er sieht den Herrn Jesus in einer Offenbarung. Und er bittet, vergib ihnen. Er bittet für die, die die Steine schmeißen. Ist das natürlich? Ist es das, was in uns die natürliche Reaktion? Wir würden weglaufen, wir würden um Hilfe schreien, wir würden vielleicht die Leute verfluchen. Aber der Stephanus kann mit Blick auf Jesus Menschen vergeben, die ihm Leid zufügen. Das kann nur der Herr Jesus in uns. Geigespiel, vorher, nachher. Vergeben, er kann vergeben. Der Paulus, der den Stephanus betrachtet hatte und Gefallen daran hatte, wusste damals noch nicht, was aus ihm wird. Und der Paulus kann auf einmal sagen, Sterben ist mein Gewinn. Christus ist mein Leben. Und Sterben mein Gewinn. Komplett Jesus fokussiert. Komplett Christus fokussiert. Und das ist an ihm nicht spurlos vorbei. Es hat sich verändert in seinem Leben. Sein Fokus, er schreibt den Brief an die Philipper und an andere Gemeinden mit in Gefangenschaft. Er sitzt in Gefangenschaft. Und das erträgt er, weil er Christus im Herzen kann. Ich kann mir das nicht mal vorstellen, in Gefangenschaft zu sein. Mir reicht schon, wenn ich länger als eine bestimmte Zeit zu Hause sein muss, dann muss ich mich schon bewegen, muss der Frau sagen, ich muss jetzt irgendwie joggen gehen oder irgendwie was machen, dann kriegt er schon die Krise mit mir. Aber der Paulus war gefangen und er hatte diese Ruhe im Herrn. Und das ist das Wunder, was passiert, wenn Herr Jesus heilt, dann heilt er nachhaltig. Dieser Mann war nachhaltig geheilt. Und wir könnten auch so viele Beispiele aus der Bibel rausnehmen, wie Jesus Menschen nachhaltig heilt, ohne sie zu verurteilen. Wie Menschen Last vor ihm gebracht haben, mit Vertrauen der Vergebung, mit Vertrauen der Veränderung. Der Jesus hat es gemacht. Ich wünsche dir und ich wünsche mir dieses tiefe Vertrauen in den Herrn Jesus, dass Veränderung passiert. Und dann werden Dinge in uns passieren, die wir nie geahnt hätten. Niemals. Das kleinste Problem war für Jesus die körperliche Heilung. Und so heilt er Jesus. Erstmal die Sünde, ja, in seiner Art, in seiner Reihenfolge, erstmal heilt Jesus die Sünde und dann heilt er den Körper. Und das ist das Wunderbare, dass Jesus auf die Art heilt, wie er meint, dass es richtig ist. Ohne, dass wir ihm sagen müssen, was richtig ist. Wir dürfen maximales Vertrauen zu Herrn Jesus haben. Wisst ihr, unsere Kinder, die haben, als wir auf die Welt gekommen sind, ohne dass sie es wissen, uns maximales Vertrauensvorschuss gegeben. Oder? Die kommen zu uns, wir nehmen sie in den Arm. Die haben uns sofort Vertrauensvorschuss gegeben, 100%. Was machen wir mit daraus? Aus diesem Vertrauensvorschuss, was machen wir daraus? Wir können es kaputt machen. Wir können es kaputt machen. Gott bewahre davor. Aber wir können es kaputt machen. Und diesen Vertrauensvorschuss, den dürfen wir auch dem Herrn Jesus geben. so wie ein Kind sich komplett den Eltern widmet und diesen Vertrauensvorschuss komplett den Eltern abgibt, einfach die volle Sicherheit, das dürfen wir auch. Wir dürfen andersrum uns jetzt komplett dem Herrn Jesus hingeben. Mit hundertprozentigem Vertrauensvorschuss. Er hat gesagt, kommt er zu mir. Er hat es gesagt. Das sagt nicht ich oder Arthur oder irgendjemand. Er hat das gesagt. Also muss er auch dem Anspruch gerecht werden. Wisst ihr, wie viele Zeugen sitzen hier, die heute sagen können, er ist dem gerecht geworden. Denk mal einfach nach, erinnere dich mal über dein Leben. Hat der Herr Jesus seinen Vertrauensvorschuss, den du ihm gegeben hast, hat er den wahrgenommen? Ja oder nein? Ja oder nein? Ja. Ich kann es aus meinem Leben bezeugen, ja. Wisst ihr, und wenn ich auch als wiedergeborenes Kind Gottes Dinge in meinem Leben getan habe und erlebt habe, die nicht gut waren, dann ist er zu mir gekommen und sagt, Kind, was machst du da? Hier gehörst du doch nicht hin. Komm, ich nehme dich wieder zu mir. Dann geht er und sucht das Schäfchen, bis er es findet. Und dann nimmt er es und trägt es wieder heim. Und so einen Hirten habe ich, wisst ihr? Ich weiß, dass in meiner Zukunft, in meinem Leben, sicher nicht alles glatt laufen wird. Und ich sicherlich nicht alles richtig machen werde. Aber weil ich weiß, dass ich einen gnädigen, barmherzigen Hirten habe, weiß ich, dass er sich zu mir wendet, wenn ich wieder Dinge mache. Wenn ich zu meiner Frau nicht in Ordnung gewesen bin oder zu meinen Kindern oder zu meinen Arbeitskollegen oder wenn ich einfach Mist gebaut habe. Dass er mich wieder zurückführt und ich darf Buße tun, ich darf erkennen, Herr, du bist groß und du veränderst einfach nachhaltig. Und wir dürfen lernen und wachsen in der Gnade, die dem Herrn Jesus ist, als seine Kinder. Und das wünsche ich uns. Ich wünsche mir persönlich und euch, dass dieses Zeugnis von Darius, der als der Daniel in die Löwengrube geworfen wurde, der Daniel wurde in die Löwengrube geworfen, weil er gebetet hat. Er hat doch nur gebetet, aber das hat die Leute gestört, sie waren so neidisch. Dieser Neid in ihren Herzen, die brauchten auch den Herrn Jesus. Aber sie waren so neidisch. Sie wollten beim König die Ratgeber sein. Nicht der Daniel, der da fromm betet. Und dann betet er auch noch. Was will man so einen Leuten tun? Der soll mal lieber studieren gehen, ein bisschen. Was betet er da? Das hat die so geärgert. Maximal. Und sie haben alles getan, dass der König ein Gesetz erließ, wo man nur den König anbeten durfte. Und der König war in dem Moment nicht wachsam gewesen. Hat nicht gemerkt, dass es um Daniel geht. Und dann kommt der Daniel in die Löwengrube. Und der König verzweifelt, weil er den Daniel erliebt. Und was sagt er dann zum Daniel, kurz bevor er in der Löwengrube gelassen wird? Daniel, dein Gott, dem du ohne Aufhören dienst, er soll dich bewahren. Dein Gott, dem du ohne Unterlassen dienst, er soll dir helfen. Ich als König bin machtlos, versteht ihr? Ist unsere Politik in der Lage, uns vertrauen, oder ist unser Vertrauen gegenüber der Politik immer gerechtfertigt gewesen? Nee, sicherlich nicht. Auch nur Menschen. Auch nicht immer in den Heizungsbau oder in den Kfz-Technik. Wir werden immer Dinge finden, wo wir sagen, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Ich habe so viel auf ihn gesetzt. In die Politik, ich habe wen auch immer gewählt, spielt gar keine Rolle. Ich bin enttäuscht. Das war nicht meine Erwartungshaltung gewesen. Ich bin enttäuscht. Und ihr werdet auch hier in der Gemeinde Menschen finden, die euch vielleicht enttäuschen werden. Und auch ich werde gegenüber der Jugend vielleicht ab und zu sein, wo die sagen, ich bin enttäuscht von Andreas. Wir sind in der Lage zu enttäuschen, aber nicht der Herr Jesus. Und damit möchte ich schließen. Der Herr Jesus will und ist in der Lage, unseren Ansprüchen gerecht zu werden, wenn sie seinem Willen entsprechen und wenn wir uns ihm zu 100% anbefehlen. Mit diesen 100%, wie es gesagt worden ist, möchte ich uns einfach dazu ermutigen, den Herrn Jesus unsere Themen in unserem Leben abzugeben, mit dem vollen Vertrauen, dass er sich daran erfreuen wird, uns zu helfen. Der Psalmist David 46, 14, wir kommen zum Ende. Herr, lass dir gefallen, mich zu retten. Herr, eile mir zu Hilfe. Herr, lass dir gefallen. Gut, oder? Das ist wieder da. Er sagt, kommt, Herr, zu mir alle. Und dann kommen wir und dann freut er sich. Schön, dass du da bist. Wie kann ich dir helfen? Schön, dass du da bist. Wie kann ich dir helfen? Und das ist das, was der David verstanden hat. Herr, lass dir gefallen. Lass dir gefallen, mir zu helfen. Wir wollen unser Vertrauen auf den Herrn richten. Wir wollen unser Vertrauen auf seine Art, wie er geheilt hat, wie er diesen Mann geheilt hat, wollen wir auch ihm ganz anvertrauen. Wir wollen unser Vertrauen auf den Herrn Jesus und seine Veränderung an uns wird nachhaltig sein. Und wir kommen ganz kurz zu der Geschichte und dann werde ich schließen mit Gebet. Was ist passiert? Die Männer haben ihn runtergelassen. Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und die vier Männer haben sich gedacht, was haben sie sich gedacht? Weiß ich nicht, aber ich denke so einfach, ja, meine Fantasie. Die werden sich doch gedacht haben, Jackpot, hat sich gelohnt, High Five, hey, vielleicht einen hebräischen Tanz getanzt, ich weiß es nicht, aber die werden sich doch riesig gefreut haben. Was muss passiert sein? Es hat sich gelohnt, der ganze Weg hat sich gelohnt, die Strapazen haben sich gelohnt, die Blasen an den Fingern, es hat sich gelohnt, schaut, er kann gehen, er kann gehen. Wie geht es uns, wenn wir die Lasten unseres Nächsten vor den Herrn Jesus bringen und wir merken, hey, hier sind die wirklich am Platz. Und dann bedankt sich die Person, ich bin entweder gesund geworden oder ich habe die Prüfung bestanden. Und wir sagen, preis den Herrn, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Aber wir dürfen auch mit unserem Gebet, wenn wir vor dem Herrn kommen, die Dinge wirklich in seinem Willen abgeben. Und vielleicht wird der Herr sagen, noch nicht. Wie bei dem erstmal Sünden vergeben. Vielleicht wird der Herr Jesus eine andere Reihenfolge festlegen. Auch dann dürfen wir sagen, preis den Herrn. Du, Herr, machst alles richtig und dir wollen wir uns anvertrauen. Ich würde euch bitten, zum Abschluss der Botschaft einmal aufzustehen. Wir gehen ins Gebet. Herr Jesus, du als guter Hirte hast dich uns angenommen und wir sind dir so dankbar dafür, dass du uns zu dir gezogen hast, aus deiner lauter Gnade und aus deiner Güte heraus. Du hast aus meinem Leben etwas Wunderbares gemacht. Du hast mir meine Sündenschuld vergeben und dafür will ich dir herzlich danken, Jesus. Ich danke dir für dieses wunderbare Beispiel, womit wir uns ein wenig beschäftigen durften aus dem Markus Kapitel 2, wie du diesen Gelähmten geheilt hast und wie du seine Sündenschuld gesehen hast, wie du ja, die Last in seinem Herzen erkannt hast, wie du sie ihm vergeben hast. Und ich darf dem widerspiegeln und sagen, Herr, das hast du in mir getan, das hast du in so vielen Menschen, die hier sitzen, getan. Wir dürfen uns hier gemeinsam freuen, dass das Vertrauen auf dich nichts weggeworfen ist, sondern wir haben eine Wolke von Zeugen, von Menschen, die bezeugen, wie Vergebung in den Herzen passiert ist. Und auf diesen Zeugen hin, Herr, dürfen wir uns immer wieder zu dir wenden. Wir dürfen uns dir anvertrauen. Wir dürfen uns mit unseren Problemen an dich wenden. Und du löst die Probleme auf deine Art, Herr. Nachhaltig, dauerhaft. Und du veränderst uns und machst uns zu Dingen fähig, die wir im Leben nicht geahnt haben. Herr, Neid darf aus unseren Herzen schwinden und Liebe darf dort Platz gewinnen. Das kannst nur du in uns hervorrufen. Und wir danken dir herzlich. Für diese Gemeinschaft hier danken wir dir. Wir wollen deinen Namen hier groß machen. Und du sollst gelobt und gepriesen sein, Herr. Danke für die Gastfreundschaft, die wir hier empfangen dürfen. Und dein Name soll auch jetzt in dem nachfolgenden Teil noch gelobt und gepriesen werden. Amen.